SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Israel hat offenbar mit dem Vergeltungsangriff auf den Iran begonnen, knapp eine Woche nach der iranischen Raketen- und Drohnenattacke. Das melden Medien sowohl in Israel als auch in Teheran. SWR-Korrespondent Oliver Bemelmann.
Demnach seien im Osten der Millionenstadt etwa gegen 4 Uhr Ortszeit mehrere Explosionen am Himmel zu sehen gewesen. Staatsmedien berichten davon, dass die Flugabwehr mehrere Kleinstdrohnen abgeschossen hat. Berichte von größeren Schäden oder Verletzten gibt es bislang keine. Iranische Medien berichten von möglichen Drohnenattacken. Laut US-Medien hätten israelische Raketen ein Ziel im Iran getroffen. Sie sprechen davon, dass damit der israelische Gegenschlag gestartet sei. Die Millionenstadt Esfahan liegt im Zentrum des Landes, in deren Nähe befindet sich ein Stützpunkt der iranischen Armee sowie wichtige Einrichtungen der Rüstungsindustrie. Auch das größte nukleare Forschungszentrum des Landes ist dort. Nach iranischen Medien wurde inzwischen an mehreren Flughäfen im Land der Betrieb eingestellt.
Zum zweiten Mal nach 2011 ist ein Antrag der Palästinenser auf eine Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen gescheitert. Die USA haben im Weltsicherheitsrat ihr Veto eingelegt. Aus New York, Antje Passenheim.
Washington hatte bereits vorher erklärt, die Vereinten Nationen seien nicht der richtige Ort für eine Anerkennung eines palästinensischen Staates. Dieser solle vielmehr aus einem Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern hervorgehen. Ein hochrangiger Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, Syed Abu Amr, hatte die Haltung vorher kritisiert. Israels Außenminister Katz lobte das US-Veto hingegen unmittelbar nach der Abstimmung auf der Plattform X.
Außerdem haben die USA Israel erklärt, warum sie eine Militäroffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens kritisch sehen. Hochrangige Regierungsvertreter haben sich bei einer Videoschalte darüber ausgetauscht. Israel hat sich nach Angaben des Weißen Hauses bereit erklärt, die Bedenken zu berücksichtigen. Es solle bald weitere Beratungen geben. Für den Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump stehen jetzt die 12 Geschworenen fest. Das hat der Richter in New York mitgeteilt. Für Montag sind die Eröffnungsplädoyers geplant. Aus New York, Antje Passenheim.
Plötzlich ging alles viel schneller als erwartet. Wir haben unsere Jury, teilte Richter Juan Merchan nach rund dreitägigen Befragungen mit. Jetzt müssten nur noch 6 Ersatzjuroren ernannt werden und der eigentliche Prozess könne losgehen. In dem ersten Strafprozess der Geschichte gegen einen ehemaligen US-Präsidenten geht es um eine vertuschte Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin. Die Jury entscheidet darüber, ob Trump am Ende schuldig ist.
Die mutmaßlichen russischen Spione, die gestern in Bayern festgenommen wurden, sind nach Ansicht des früheren BND-Präsidenten Schindler nicht die einzigen in Deutschland. Es sei nur die Spitze des Eisbergs, hat der frühere Geheimdienstchef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Spionage und Sabotage gehörten gerade in Kriegszeiten zum Werkzeugkasten russischer Geopolitik. Es könne deshalb noch weitere bisher unentdeckte Fälle geben. Die beiden verdächtigen Russland Deutschen sollen für Moskau mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgekundschaftet haben. Die russische Botschaft hat die Vorwürfe empört zurückgewiesen. Der sogenannte Blitzer-Marathon hat begonnen. Auch auf dem Weg zu unserem Funkhaus wird an mehr Stellen als üblich die Geschwindigkeit gemessen und an anderen Stellen. Die Tempomessaktion findet in mehreren Bundesländern statt, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mit diesem Blitzer-Marathon will die Polizei Raserei als eine der Hauptursachen für Unfälle bekämpfen. Bayer Leverkusen hat den Sprung ins Halbfinale der Fußball-Europa League geschafft. Nach dem 2:0 im Hinspiel reichte dem deutschen Meister bei West Ham United ein 1:1. Danach sagt der Abwehrspieler Jonathan Tah.
Ja, auf jeden Fall stolz. Ich glaube, nach dem Titel, den wir jetzt geholt haben, haben alle so ein bisschen erwartet, dass wir vielleicht von der Mentalität her auch sagen, okay, wir sind jetzt zufrieden, aber ganz im Gegenteil. Wir waren sehr, sehr motiviert heute. Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir ja mit der Saison noch nicht fertig sind, nur weil wir jetzt einen Titel gewonnen haben, sondern ich glaube, da steckt so viel mehr drin in der Saison. Und diese Energie haben wir alle, diese Mentalität haben wir alle. Das geht gerade in uns vor.
Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland sind seit einem Jahr abgeschaltet. Die Kohlekraftwerke sollen auch irgendwann folgen. Damit der Strom trotzdem nicht ausfällt, brauchen wir mehr Windräder und Solaranlagen, wie den neuen Solarpark in der Verbandsgemeinde Südeifel in Rheinland-Pfalz. Er kann 60.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Die Anlage läuft zwar schon, wird aber heute auch offiziell eröffnet. Dabei werden unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer sein und der luxemburgische Wirtschaftsminister Lex Dellis. Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion erklärt, was an dieser Anlage doch so wichtig ist.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Besondere ist zunächst mal die reine Größe dieses Solarparks. Die entspricht rund 300 Fußballfeldern. Und damit ist das die größte Anlage in Rheinland-Pfalz. Allerdings, die 380.000 Solarmodule stehen nicht auf einer einzigen großen Fläche, sondern der gesamte Park setzt sich aus 11 Teilflächen zusammen. Und dann ist eine 30 Kilometer lange Kabeltrasse verbuddelt. Und mit Hilfe dieser Trasse sind die Flächen dann zu einer einzigen großen Anlage verbunden. Das ist für die Investoren ziemlich aufwendig. Die würden lieber alle Module an einen Standort stellen. Aber so sagen sie, es erhöht eben die Akzeptanz in der Region bei den Anwohnern, wenn die Module auf mehrere Teilflächen in der Landschaft verteilt sind.
Die Südeifel ist ja nicht gerade bekannt als Sonnenregion Deutschlands. Lohnt sich so ein Solarpark dort doch trotzdem?
Natürlich würden die Betreiber ihre Solarparks am liebsten nur dort bauen, wo von morgens bis abends die Sonne scheint. Aber um so eine Anlage zu errichten, sind ja auch andere Faktoren ausschlaggebend. Zum Beispiel, wo gibt es überhaupt genug Fläche und wo ist diese Fläche nicht schon längst anders genutzt, von der Landwirtschaft zum Beispiel. Und da wird es in den Sonnenregionen des Landes, also in Rheinhessen oder der Vorderpfalz, schon wirklich ziemlich eng. Und dann geraten eben auch solche Mittelgebirgsregionen wie die Eifel in den Fokus, wo es diese verfügbaren Flächen gibt. Und selbst wenn die Sonnenausbeute dort vielleicht nicht ganz so hoch ist wie andernorts, sie reicht eben immer noch aus, um mit den Einnahmen die Kosten für den Bau wieder reinzuholen und anschließend dann damit Geld zu verdienen.
Gerade entstehen an vielen Orten solche neuen Solarparks. Wie viel Potenzial für die Energiewende steckt da drin?
Der Eindruck ist absolut richtig. Es wird gerade richtig viel gebaut. Im vergangenen Jahr waren die Zubauzahlen bei den Solaranlagen bundesweit sogar so hoch wie noch nie. Und wenn das Ausbautempo wie geplant anhält, dann könnte die Sonnenenergie im Jahr 2030 einen Anteil von einem knappen Drittel an unserer Stromproduktion haben. Das wäre ein größerer Anteil, als ihn heute die Kohle hat. Also das wäre wirklich ein richtig fetter Brocken im gesamten Energiemix. Und es läuft auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg momentan richtig gut für die Solarenergie. Rheinland-Pfalz hat 2023 seine selbst gesteckten Ziele für den Zubau weit übertroffen und Baden-Württemberg stand beim Bau neuer Anlagen bundesweit sogar an der Spitze aller Bundesländer.
Informationen von SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek. Ein Interview mit dem Geschäftsführer des Solarparkbetreibers in der Südeifel hören Sie am Nachmittag hier in SWR aktuell zwischen 15 und 17 Uhr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Gebt uns endlich mehr Flugabwehrsysteme, mehr Raketen. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute mit der ukrainischen Führung über deren Wunsch nach einer besseren Flugabwehr. Als Vorbild nennt die Ukraine den Schutzschild über Israel. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Er werde einen Antrag auf die Lieferung von Luftabwehrsystemen und Raketen stellen, erklärte der ukrainische Präsident in einer Botschaft an die westlichen Verbündeten. Die Ukraine sei einem ähnlichen Beschuss ausgesetzt wie Israel am vergangenen Wochenende. Das Land leidet immer stärker unter den Angriffen Russlands. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist deshalb sogar bereit, die Fähigkeitsziele des Bündnisses aufzuweichen. Das heißt, bevor die Länder Abwehrsysteme in ihren Depots bunkern, sollen sie diese besser an die Ukraine liefern.
Auch heute kommen viele Menschen nicht mit dem Bus bzw. der Bahn zur Arbeit oder in die Schule. Die Streiks im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg gehen weiter. In 7 Städten wollen Bus- und Straßenbahnfahrer heute die Arbeit niederlegen. SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes.
Schätzungsweise 60-70% der Beschäftigten würden sich auch heute an den Streiks beteiligen, so ein Verdi-Sprecher. Bestreikt werden noch bis zum Betriebsschluss in der Nacht die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Viele Fahrgäste hätten sich allerdings schon auf Alternativen eingestellt, so die KAV-Hauptgeschäftsführerin Silvana Donat. Sie sehe aber wachsendes Unverständnis bei den Kunden. Die Verhandlungen scheinen derweil komplett festgefahren. Knackpunkt ist die von Verdi geforderte Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Die lehnt die Arbeitgeberseite bislang entschieden ab. Kommenden Mittwoch sollen die Verhandlungen fortgeführt werden. Ein weiterer Verhandlungstermin sei bereits anvisiert, hieß es von Beteiligten. Sollte es auch dann keine Einigung geben, könnten schon Anfang Mai die nächsten, noch größeren Streiks drohen, sagte ein Verdi-Sprecher dem SWR. Derweil läuft in Rheinland-Pfalz bereits seit Montag ein Streik im privaten Busgewerbe. Er soll noch bis Sonntag dauern und wirkt sich landesweit, aber regional sehr unterschiedlich aus.
In dem Land, in dem sich Behörden immer noch auch per Faxgerät verständigen, ist es nicht verwunderlich, dass die Digitalministerkonferenz heute die erste überhaupt ist. Und genauso wenig überraschend ist es, dass nicht alle Bundesländer auch wirklich ihre Top-Leute schicken. Immerhin ist die Chefin der Cybersicherheitsbehörde BSI, Claudia Plattner, dabei. Der Ausblick von unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Die Verkehrs-, Sport- oder Innenministerinnen und Minister treffen sich längst regelmäßig. Heute kommen auch die fürs Digitale Verantwortlichen von Bund und Ländern zum ersten Mal zu einer Digitalministerkonferenz zusammen. Ziel ist es, digitale Themen auch auf Ebene der Länder besser voranzubringen. Beim ersten Treffen soll es Beschlüsse zum Thema künstliche Intelligenz geben. Bundesdigitalminister Volker Wissing will, dass das Thema KI auf allen staatlichen Ebenen eine Rolle spielt. Deutschland hat weltweit die zweitmeisten KI-Patente, sagt Wissing. Diese Position will er gemeinsam mit den Ländern stärken. Richtige Digitalministerien gibt es in den Ländern aber nur wenige. Alle Vertreterinnen und Vertreter kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Und nicht alle haben den gleichen Rang. Einige Länder schicken Ministerinnen, andere Staatssekretäre.
Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für heute deutschlandweit zu sogenannten Klimastreiks auf. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind Aktionen geplant. SWR-Umweltredakteur Tobias Koch.
Heute findet quasi das Warm-up für den großen Klimastreik zur Europawahl am 31. Mai statt. Die größte Demonstration in Baden-Württemberg dürfte es am Nachmittag in Stuttgart geben. In Freiburg ist eine Fahrraddemo geplant. In Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise in Mainz am Nachmittag eine größere Kundgebung. In Landau ist eine kleinere Aktion in der Innenstadt geplant.
Auch in Sachen Musik passiert heute Großes, zumindest etwas, das viele Menschen und viel Geld bewegt. The Tortured Poets Department heißt das neue und 11. Album von US-Megastar Taylor Swift. An den 16 Songs sind unter anderem der US-Rapper Post Malone und die britische Rockband Florence and the Machine beteiligt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundesregierung darf nicht mehr so viele Schulden machen. Das hat das Bundesverfassungsgericht im November im Urteil zur Schuldenbremse entschieden. Wo kann welches Bundesministerium also wie viel Geld einsparen? Das sollten die Ministerinnen und Minister eigentlich bis heute dem Finanzministerium mitteilen. Doch es ist mal wieder kompliziert. SWR-Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Klare Sache, Geld auszugeben ist schön, Geld einzusparen dagegen nicht so. Da tun sich die Bundesministerien ganz schön schwer. Das berühmteste Beispiel ist wohl die Kindergrundsicherung, die das grün geführte Familienministerium unbedingt haben möchte. Der FDP-Finanzminister aber sagt, zu teuer. Verteidigungsminister Pistorius hat es dagegen gut. Er darf für die Bundeswehr mehr Geld ausgeben und nicht weniger. Problem dabei, um das im Bundeshaushalt irgendwie zu bezahlen, schlägt das Finanzministerium vor, die Sozialausgaben quasi zu deckeln. Für 3 Jahre. Es gibt so viel Ärger rund ums Geld, dass viele schon sagen, der Bundeshaushalt 2025 wird zum eigentlichen Test für die Ampelregierung. Im Sinne von, bekommt die Koalition das nicht hin, kann sie gleich einpacken. Weil die Ministerien die Frist heute für die Sparvorschläge verstreichen lassen, haben sie übrigens mehr Zeit bekommen, knapp 2 Wochen bis zum 2. Mai. Bei den wirklich wichtigen Finanzthemen dieses Landes gibt's also für die Betroffenen unkompliziert einen Aufschub. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir auch mehr Zeit für die Steuererklärung bekommen? Ich hoffe doch sehr.
Sagt Oliver Neuroth aus dem SWR Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.